Hi, ich bin Carmen Beuer-Menzel, Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen bei den Themen eigenverantwortliches Selbstmanagement mit Spaß, Teamentwicklung und Konfliktmanagement ohne generisches Blabla. Das heißt, zu mir kommen Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Bereich KMU, Handwerk und Dienstleistung, die keine Lust mehr haben, viel zu viel im Operativen ihres Unternehmens abzuhängen. Das sind Menschen, die mehr am statt ausschließlich im Unternehmen arbeiten wollen. Und das sind Menschen, die ein Business haben wollen, das auch dann läuft, wenn sie nicht anwesend sind. Und ich freue mich sehr, dass du heute beim Podcast wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen großartigen Podcast-Gast, die wunderbare Anja Kuhn. Und bevor gleich die Bühne für die Anja aufgeht, noch ein Anliegen in eigener Sache. Wenn du diesen Podcast hörst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch regelmäßig, dann weißt du, dieses Podcast-Format ist für dich kostenfrei. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann bitte ich darum, diesen zu bewerten bei Apple, Spotify oder Podigee. Oder gerne auch in Form einer Google-Rezension, weil das ist für mich quasi wie der Applaus für die Künstler. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr über jede einzelne Zeile zum Podcast. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@carmenbreuer-menzel.de. Sei dir sicher, ich freue mich wirklich über jede Zeile. Und an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Hörgenuss mit meinem heutigen Podcast-Gast und freue mich jetzt schon ganz bald ein paar persönliche Zeilen von dir zu lesen, vielleicht per E-Mail, vielleicht auch in Form einer Bewertung. Und jetzt Vorhang auf für die großartige Anja. Herzlich willkommen zum Mentoring-Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Podcast-Gast habe. Sie ist Gründerin des Lebensgeschichten-Verlags, einem Verlag, der Lebensgeschichten sammelt, erzählt und veröffentlicht. Anja Kuhn macht aus persönlichen Erlebnissen echte, bewegende Bücher, die über reine Daten hinausgehen und Menschen berühren. Ich hatte die Riesenehre, in ihrem Podcast auch zu Gast zu sein, indem sie inspirierenden Menschen eine Stimme gibt und sie ganz offen über ihren Lebensweg sprechen lässt, über Entscheidungen, Wendepunkte, Herausforderungen und Erfolge. Sie hilft Menschen, ihre persönliche oder unternehmerische Geschichte zu formulieren, sei es als Kurzbiografie für Branding oder als ausführliches Buch. So schafft sie Geschichten, die im Gedächtnis bleiben. Anja nennt sich oft Story Queen und hat eine lange Erfahrung in Kommunikation, Marketing und Storytelling. Und sie weiß aus eigener unternehmerischer Erfahrung, wie sehr Geschichten Menschen verbinden und identitätsstiftend wirken. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Es ist mir eine Riesenehre und ein Riesenvergnügen. Herzlich willkommen, liebe Anja Kuhn.
Liebe Carmen, herzlichen Dank für die Einladung in deinen wunderbaren Podcast und ich bin ganz berührt von deiner Anmoderation. Das ist total spannend zu hören, wie jemand anders über einen spricht. Ein tolles Gefühl. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne und es freut mich sehr und ich darf für alle Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal sagen, ich habe dich ja persönlich kennengelernt auf einem Netzwerktreffen und irgendwie war da sofort eine Verbindung. Das kennen wir ja alle. Du triffst einen Menschen, den du vorher noch gar nicht kanntest und dennoch ist da eine Verbindung. Und als du hast ja einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten, der mich auch sehr gefesselt hat. Da war mir klar, wir werden bestimmt irgendwo etwas zusammen machen. Und dann hast du mich ja tatsächlich in deinen Podcast eingeladen, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Das war eine ganz bewegende, berührende Episode. Du hast es geschafft, Dinge aus mir herauszukitzeln, die ich so, ich glaube, noch gar nicht öffentlich erzählt habe in der Kombination. Von daher danke dafür. Das verlinke ich natürlich auch allen in den Shownotes. Und ich bin mega gespannt, jetzt, hier und heute dir einfach tolle Fragen zu stellen und einfach den Zuhörern einen extremen Mehrwert zu geben, weil ich weiß, den wird es geben durch unseren Talk. Und wo ich gerne direkt mit dir reinspringen möchte, das interessiert mich nämlich wirklich sehr, was hat dich ursprünglich dazu gebracht, Lebensgeschichten zu erzählen?
Das war ganz spannend, denn das habe ich überhaupt nicht so geplant. Das war im ersten Lockdown 2020 im März. Da habe ich auf meiner Couch gesessen und habe aus meinem Fenster gestarrt und habe gedacht, okay, irgendwie steht das jetzt alles still. Das ist nicht mein Ding. Was mache ich jetzt? Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich wollte schon immer ein Buch herausbringen und habe dann gedacht, na gut, dann fängst du jetzt mal damit an und guckst mal, was du hast. Und ich habe damals Blogartikel über das Thema Kommunikation geschrieben, humorvolle mit einem Augenzwinkern, aber auch so ein bisschen in die Wunde pieksende Texte, wie, ja, wie herausfordernd Kommunikation ist unter dem Stichwort Kommunikation ist ein Erlebnis. Und dann habe ich damit erstmal angefangen, um mich zu beschäftigen und nicht einfach nur da rumzusitzen. Und dann habe ich gedacht, ach, ich wollte ja schon immer mal einen Podcast machen, das ist ja toll, das schiebe ich aber jetzt seit Monaten auf. Jetzt ist die Zeit dafür. Dann gab es ja in NRW relativ schnell die Förderung für Selbstständige im Lockdown und habe dann gedacht, okay, was mache ich? Dann nehme ich von dieser Förderung einen Teil und investiere das in mich und habe mir einen Podcast-Mentor gesucht. Und dann ging es im April los, wir hatten unseren ersten Termin und dann hat er gesagt, Anja, worüber willst du denn erzählen? Habe ich gesagt, ja, Storytelling. Das ist so der rote Faden in meinem Leben. Viele Jahre Events organisiert und da braucht man Storytelling in der Kommunikation, bei meinem Lifestyle-Magazin und überall gab es Storytelling. Das kann ich. Und dann sagte er, ja, finde ich ganz gut, aber deine Geschichte ist so spannend. Nimm doch die Geschichte als Fundament für den Podcast und sprich mit Interviewpartnern über deren Geschichte. Und dann habe ich sofort gedacht, klingt ziemlich spannend. Ja, klar, so mache ich das. Also ich ticke einfach auch so. Wenn mich das so begeistert und anspricht, habe ich gedacht, ja, machen wir. Und dann ist am 1.7. mein Podcast an den Start gegangen. Damals noch hieß der Share Your Story. Heute heißt er Lebensgeschichten. Denn daraus hat sich dann zum ersten, was du auch in der Anmoderation erzählt hast, als erstes Produkt, das die Brand Story als Kurzbiografie entwickelt. Und dann kam ging es immer weiter, bis ich die erste Biografie geschrieben habe. Und dann kam die zweite und dann hat jemand gesagt, Anja, gründe einen Verlag. Und so ist dann der Lebensgeschichtenverlag entstanden und ein Puzzlestückchen hat sich zum anderen gefügt.
Danke fürs Mitnehmen und ich habe gerade wieder diese Parallelen zwischen uns entdeckt. Das ist wirklich unglaublich, weil ich war ja 2020, übrigens schon 6 Jahre her, Wahnsinn. Im März 2020, da war ich ja auch sehr betroffen. Das habe ich ja auch in deiner Podcast-Episode erzählt mit Mitarbeitern und so weiter. Und witzigerweise ist bei mir da auch die Idee entstanden zu einem eigenen Podcast. Bei mir war es dann ein bisschen später als bei dir. Ich habe im Oktober war das, habe ich meinen ersten Podcast dann veröffentlicht, die erste Folge, habe mir auch einen Mentor genommen und ich werde es nie vergessen, weil der Tag, an dem wir unseren Workshop-Tag hatten, also intensivst im 1 zu 1, da kam die Info, dass wir im zweiten Lockdown sind. Ich werde es nie vergessen, da hat mich zwischendurch eine Mitarbeiterin angerufen und das war für mich etwas, was sich eingebrannt hat. Heute sage ich, das war kein Zufall, das war die Bekräftigung, dass ich diesen Podcast rausbringen soll. Und deshalb finde ich das so schön, dass du es da ähnlich gemacht hast, weil deine Geschichte ist ja auch, ich denke, da wirst du gleich noch ein bisschen mit uns teilen, ist ja auch sehr besonders. Du bist auch jemand, der weiß, was es bedeutet, wieder aufzustehen. Und oft entstehen ja in solchen Momenten, gerade wie in dem Lockdown, großartige neue Formate, von denen wir in dem Moment noch nichts wissen. Ich glaube, wir beide hatten damals keine Ahnung, dass wir dann 6 Jahre später uns auch im Business neu erfinden durften und dass sich für uns einfach ganz andere Dimensionen ergeben. Und ich finde das immer wieder spannend. Und das habe ich gerade noch gedacht, als du erzähltest. Gab es denn dann auch einen Moment, weil du hast dich ja neu aufgestellt, da darfst du uns natürlich gerne mehr zu verraten, in dem du wirklich wusstest aus deinem Herzen raus, das ist mein Weg?
Am Anfang nicht. Am Anfang gab es ja noch das Alte. Ich habe damals für einen Kunden freiberuflich gearbeitet und es war wirklich so, wir hatten eine Hausmesse geplant, die sollte, ich glaube, am 12. oder 13. März starten. Und dann kam ja die Information, nein, hier geht nichts. Und ich konnte das gar nicht begreifen. Also ja, natürlich war das klar, dass es nicht geht, aber irgendwie richtig begreifen konnte ich das nicht. Und als ich dann entschieden habe, ich mache das, war das eher so, mal gucken, was da passiert. Und ich habe niemals damit gerechnet, dass ich damit diesen Weg einschlage. Und ich habe auch auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass ich einen Verlag gründe, weil genau mit einem Verlag musste ich ja vor 11 Jahren Insolvenz anmelden. Das lag völlig außerhalb meiner Gedanken, also gar nicht.
Ich danke dir für deine Offenheit, weil so war es bei mir tatsächlich auch. Mir hat einer meiner damaligen Mentoren gesagt, Carmen, du weißt ja jetzt, was dran ist. Deutlicher können die Zeichen ja nicht sein. Und die Person hat mir 2014, und ich weiß noch, wie empört ich war, weil da habe ich gerade mein zweites Fitnessstudio sehr erfolgreich eröffnet, da hat mir die Person gesagt, das ist nicht deine Lebensaufgabe. Und ich war empört, weil ich gedacht habe, boah, ich habe doch zwei super laufende Unternehmen. Und da musste ich mich gerade dran erinnern, als du das sagtest. Ich wusste es nämlich am Anfang tatsächlich auch noch nicht. Ich war in dem Glauben, okay, das andere, da ergibt sich etwas anderes und ich hatte keine Ahnung, was sich da losstößt. Also du siehst, wir haben mehr als eine Parallele, ne? Und danke auch, dass du gerade etwas ausgesprochen hast, was ja in Deutschland so ein Tabuthema ist, das Thema Insolvenz, ne? Das ist ja etwas, worüber wir nicht gerne reden. Und du bist für mich der lebende Beweis dafür. Das ist auch immer meine Grundhaltung. Eine Insolvenz hat für mich nichts mit Scheitern zu tun. Das kann jedem passieren, egal in welcher Branche. Und auch daraus kann sich wieder Großartiges entwickeln. Vielleicht magst du kurz mit uns teilen, wie hast du es geschafft aus dieser Situation, die ja für alle das Horrorszenario ist. Ich höre das auch immer wieder von Startups, ja bloß nicht irgendwann Insolvenz anzumelden. Wie hast du es geschafft, wieder neu aufzustehen? Und wie denkst du heute über das Thema?
Zunächst einmal war das echt die härteste Zeit in meinem Leben. Ich habe davor schon privat einen Rückschlag erlebt, der ganz, ganz hart war. Damals habe ich gedacht, das überlebe ich nicht. Natürlich habe ich das überlebt. Aber als die Insolvenz kam, habe ich gar nicht gedacht, weil ich so funktioniert habe. Eine Insolvenz passiert ja nicht von heute auf morgen. Und das ist das Schlimme. Das Schlimme ist, dass man mit dem vollen Herzblut arbeitet und arbeitet und arbeitet und versucht zu retten. Und man spricht permanent, oder ich habe permanent mit Partnern, mit Dienstleistern, mit allen möglichen Betroffenen immer wieder gesprochen und gesprochen und habe Lösungen gefunden und habe Geld verschoben. Also nicht verschoben, sondern immer wieder hier ein Feuerchen bekämpft und da ein Feuerchen bekämpft. Und dann ging an der nächsten Stelle schon das Übernächste an. Und das macht ja was mit dir, weil es blockiert auch so viele Ressourcen, die du gar nicht für die wirkliche Arbeit, nämlich den Verkauf, nutzen kannst. Und dabei habe ich vor allen Dingen mich selbst verloren. Das habe ich aber natürlich überhaupt nicht gemerkt, ne? Das war ja gar kein Thema. Und als dann aber irgendwann klar war, und ich hatte auch so einen Menschen, aber da war die Botschaft war eine andere, der zu mir gesagt hat, Anja, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, kannst du mir helfen? Kannst du mich beraten? Und dann hat er gesagt, Anja, ein totes Pferd kann man nicht weiterreiten. Und das war so schlimm, das zu hören. Und gleichzeitig wusste ich auch, der hat total recht. Aber das will man ja nicht hören. So wie du das nicht hören wolltest, ne? Dein Weg ist ein anderer, wollte ich jetzt auch nicht hören, dass hier dieser Weg zu Ende ist. Das war echt brutal. Das war wirklich brutal. Unterm Strich habe ich nachher gedacht, und das hat mir dann jemand gesagt, wenn du diesen Unterschrift unter den Insolvenzantrag setzt, dann wird es besser. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Und auch der hatte recht. Ich habe dann diese wahnsinnig vielen Seiten ausfüllen müssen. Habe dann auch entschieden, ich fahre selber zum Amtsgericht Köln und reiche den Antrag ein. Ich hätte ihn ja in die Post werfen können. Es hat auch keinen Unterschied gemacht, muss ich dazu sagen. Aber es war für mich total wichtig. Es war für mich wichtig, dahin zu fahren, es abzugeben. Und der erste Schock, das werde ich auch nie vergessen. Ich bin dann mit dem Aufzug irgendwo in ein paar Etagen nach oben gefahren. Hatte man mir gesagt, da müssen Sie das abgeben. Dann habe ich an eine Tür geklopft, es war ein wirklich kleines Büro. Und dieses Büro, also war voll Akten. Die stapelten sich und derjenige hat dann gesagt, ich darf das nicht annehmen, Sie müssen es unten in den Briefkasten werfen. Dann bin ich wieder runter und habe die ganze Zeit gedacht, ach du Schande, wie viele Akten sind das? Naja, und dann habe ich mich tatsächlich auf dem Rückweg, war auch so eine besondere Szene, ich fahre über die Zoobrücke und ich immer, wenn ich über die Zoobrücke nach Hause fahre, gucke ich zum Dom, zum Kölner Dom. In dem Moment habe ich gedacht, so, ja, jetzt wird es leichter, weil ich kann jetzt nichts mehr tun. Das ist natürlich auch etwas, und ich bin mir sicher, dass dir das genauso geht, wenn du das nicht mehr in der Hand hast, weil es einfach so ist, dann ist das erstmal schrecklich und auf der anderen Seite total befreiend. Und das Warten war genauso schrecklich. Das Warten, bis dann Post kommt, wobei die sehr schnell waren, aber bis dann klar ist, das ist der Insolvenzverwalter, der ist für dich verantwortlich. Jetzt kannst du wieder etwas tun, auch wenn es nicht für dich ist. Das war schon echt schlimm. Und dann diejenigen anzurufen, die betroffen waren finanziell, also Geschäftspartner, Druckereien, Vermieter und so weiter, und denen zu sagen, ich musste Insolvenz anmelden. Also erstmal wird kein Geld fließen, weil das darf man dann ja auch nicht. Das war auch noch mal hart. Und dann kam halt diese Verzweiflung, okay, und jetzt? Wovon bezahle ich jetzt meine Wohnung? Wovon bezahle ich Essen und Trinken? Das war einfach wahnsinnig schlimm.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Da merke ich auch direkt, was das mit mir macht, weil im Lockdown in der Situation, gerade als die Info kam von dem zweiten Lockdown, deshalb kann ich das sehr gut nachempfinden, da hatte ich auch diese Gedanken. Was ist, bei mir war es dann dieses Szenario, was ist, wenn ich wirklich Insolvenz anmelden muss? Du hast Existenzängste. Das hat mich auch ganz brutal nochmal geerdet. Das berühmte unternehmerische Risiko kennen wir alle, wenn wir gründen. Nur es ist in der Theorie was komplett anderes, als wenn die Praxis dann anklopft quasi. Und ich habe das bei Kollegen und Kolleginnen auch erlebt. Da blieb auch keine Alternative mehr, außer Insolvenz anzumelden. Und das macht ja emotional verdammt viel mit dir. Ich weiß, bei einer Kollegin, die habe ich dann noch begleitet, weil ich habe ja auch total Mitgefühl, ne, und wusste gleichzeitig, okay, vielleicht geschieht dieses Szenario bei mir genauso. Das war auch etwas, was mit mir nochmal gewaltig was gemacht hat. Und ich werde das nie vergessen, als der Insolvenzverwalter dann tatsächlich kam und holte den PKW ab. Und das ist, wenn Menschen Häuser verlieren, Autos verlieren. Und es ist im Außen immer leicht gesagt, das wird ja auch gerne verdrängt. Und ich konnte diesen Schmerz quasi mitfühlen. Und ich weiß ja, wie es ist, unendlich viel Geld zu verlieren, so wie es bei mir war. Es ging dann nicht bis zur Insolvenz. Und dennoch ist es ja etwas, was emotional und mental etwas mit uns macht. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieses, was du selber durchlebt hast, auch das Format Lebensgeschichten nochmal neu bewertet. Weil ich habe dich von Anfang an als sehr authentischen und offenen Menschen erlebt. Und das ist etwas, was ich in Deutschland oft vermisse, egal ob es auf Social Media ist oder auf Netzwerktreffen. Wir erzählen so gerne über Erfolge, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Da gibt es ja auch diverse Werbeformate. Und das andere, diese Lebensgeschichten, gerade die dunklen Momente, ist meine persönliche Meinung, die machen ja unsere Lebensgeschichte auch besonders wertvoll, auch für andere. Ja, wenn ich an Generationen denke, die nach uns kommen, wir haben uns ja generell in unseren Lebensgeschichten irre entwickelt, egal wie. Welche Situation ist in welcher Periode? Und deshalb interessiert mich, was glaubst du denn, was macht eine Lebensgeschichte besonders wertvoll?
Ich glaube, als allererstes das Echte. Das Echte, dass ein Mensch den Mut hat, zu erzählen, was er erlebt hat. Weil es so ist, wie du sagst, viele haben nicht den Mut. Man ist natürlich immer in so einer Blase und bekommt ganz viel von dem mit, was man selber erlebt. Das ist einfach so, weil man sich mit ähnlich tickenden Menschen umgibt. Und wenn man sich dann ein bisschen öffnet, dann merkt man sehr schnell, das ist ja gar nicht so, ne? Es gibt ganz, ganz viele, die haben viele auch erschreckende Dinge erlebt. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt Geschichten, die erzählt werden in meinem Podcast, wo ich manchmal auch wirklich selber die Luft angehalten habe oder wo mir auch die Tränen gekommen sind, weil das manchmal so unfassbar ist, was andere Menschen erleben. Da muss man auch gar nicht so weit schauen. Es gibt viel, viel Leid auf der Welt und es gibt auch viel, was ganz nah an uns dran ist. Und ich glaube, es ist echte, die Emotionen, wenn jemand auch wirklich den Mut hat, dass seine Emotionen zu zeigen. Man merkt das ja, ne? Wenn die Stimme sich verändert, wenn man merkt plötzlich, wenn sich der Blick verändert, wenn derjenige plötzlich nochmal in der Situation drin ist oder das Gefühl hat, da kommt eine Emotion aus der Vergangenheit, taucht plötzlich auf. Das ist ja auch so super faszinierend, was mit uns passiert, wenn wir erzählen. Das habe ich gerade auch gemerkt, als ich dir auch das erzählt habe. Man denkt immer, man hat dann irgendwann nach so vielen Jahren, nach 11 Jahren alles verarbeitet und plötzlich taucht doch noch mal was auf, was nicht schlimm ist. Und das einfach auch zuzulassen, das passiert, wenn wir unsere Lebensgeschichte offen und ehrlich erzählen. Und das Spannende ist, als ich meine Geschichte erzählt habe, oder begonnen habe, überhaupt darüber zu reden, weil ich keine andere Wahl hatte, habe ich gemerkt, dass die Menschen sich öffnen. Und das ist auch auf Netzwerktreffen so, wo ich die Heike kennengelernt habe, die uns beide ja auch zusammengebracht hat, oder wo wir uns auf ihrem Event kennengelernt haben, war ich auch auf einer anderen Veranstaltung, da hat mir auch jemand seine Geschichte erzählt und das innerhalb von 10 Minuten, wir kannten uns ja gar nicht, wir saßen nebeneinander und haben danach beim Netzwerk, beim Gespräch, hat er mir ganz viel erzählt und sowas passiert mir einfach sehr, sehr oft. Wahrscheinlich, oder ich schiebe das einfach darauf, dass ich selber von mir erzähle, aber dass das einfach so in mir auch drinsteckt.
Ja, sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch bei anderen Menschen wirklich viel mehr anstoßen, als wir uns manchmal vorstellen können. Also ich habe da oft drüber nachgedacht, dann kommen nach Netzwerktreffen Nachrichten, also jetzt ähnlich wie bei dir. Und die Frage, die mir im Vorfeld, als ich an unser schönes Interview gedacht habe, da hat mir eine Frage unter den Fingern gebrannt, die passt wunderbar zu dem, was du gerade gesagt hast. Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil du hast ja tolle, tolle Menschen in deinem Podcast. Übrigens absolute Empfehlung an alle. Ich verlinke euch natürlich alles zu Anja in den Shownotes. Was würdest du sagen, in wie vielen Gesprächen mit diesen Menschen hast du denn erlebt, dass die Geschichte, die sie erlebt haben, die Geschichte selbst eine transformierende Wirkung hatte?
Ich würde sagen, immer.
Das war auch meine
Immer.
Vermutung. Deshalb finde ich die Frage so wichtig. Es war jetzt einfach ein Stückchen Neugierde. Es hat mich sehr, sehr interessiert, weil man weiß es ja aus eigener Erfahrung. Bei mir war es definitiv transformierend. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ist das tatsächlich bei den meisten so?
Ja, ich sage ja. Ich bin gerade im Kopf so ein paar Gespräche durchgegangen, die auch so ganz besonders hängen geblieben sind. Bei den meisten ist es ja, jeder hat verschiedene Wendepunkte, wo sich das Leben plötzlich nochmal dreht. Das muss nicht immer besonders dramatisch sein. Das muss keine Insolvenz sein. Das muss auch nicht eine schwere Erkrankung sein oder eine schlimme Trennung. Es gibt auch kleine Wendepunkte, die viel mit uns machen und die uns plötzlich auf einen komplett anderen Weg führen. Aber fast immer wird aus so einem Wendepunkt ein neuer Antreiber. Das kann sein, ich habe jetzt gerade vor kurzem das erste Buch in dem Verlag veröffentlicht. Und bei der Autorin Yvonne war es einfach der Tod ihres Mannes, der sie dann dazu gebracht hat, nachdem diese ganz harte Zeit des Trauerns, des Verarbeitens, des Umorganisierens vorbei war, zu überlegen, okay, und jetzt? Was mache ich jetzt? Und das sind aber auch in anderen Situationen, wenn jemand sehr, sehr krank war, einfach auch plötzlich dieses Gefühl, das war es nicht mehr. Hat neulich im Podcast jemand von seiner Essstörung erzählt oder von ihrer Essstörung erzählt. Aber auch, dass sie 2 Anläufe brauchte, also nochmal in eine Essstörung reingerutscht ist, bis sie wirklich verstanden hat, nein, das ist es nicht. Das mag auch mal passieren, dass man eben 2 Anläufe braucht, ne? Das ist dann so, dann weiß man, okay, ich habe aus dem ersten noch nicht hundertprozentig alles lernen dürfen müssen. Da gibt es noch was, aber jetzt habe ich es verstanden. Und dann drehen die Menschen ihr Leben. Und ich glaube, auch wenn es echt bitter klingt, das soll gar nicht bitter klingen, dass wir am stärksten aus dem Schmerz lernen. Weil wenn alles gut läuft, gibt es ja keine Veranlassung, dass wir irgendwas verändern. Das ist ja schön so. Und das ist ja auch toll, wenn das Leben glatt läuft und man keine negativen Ausschläge hat. Aber wenn wirklich lernen, tun wir im Schmerz.
Hast du wunderschön gesagt. Die Erfahrung habe ich 1:1 gemacht. Wenn du im Schmerz selbst bist, dann siehst du es natürlich nicht immer so. Ich weiß, dass damals, als die Info von dem Lockdown kam, dass mir auch einer meiner Mentoren sagte, Carmen, weißt du, ich sehe schon den Moment, in dem du auf Bühnen über die Situation sprichst, wie Phönix aus der Asche. Und ich war damals teilweise wütend, weil ich gedacht habe, na toll, ich verliere hier die ganze Kohle. Und du machst mir da so ein Chakra-Bild in der Zukunft. Ich wollte es in dem Moment nicht hören. Dann ist man ja auch schon mal so. Und es tut ja auch weh, ne? Also es gibt, glaube ich, niemanden, der gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt die Situation an und alles wird fein. Ich habe da auch eine Weile gebraucht. Mir hat es allerdings sehr geholfen, mich in die Realität zu holen und zu sagen, habe ich jetzt ein Problem? Ich habe zu essen, ich habe eine tolle Familie, ich habe die Fellkinder. Also das hat mir jetzt sehr, sehr geholfen, ne? Und dennoch bist du ja, wenn dann solche Sachen kommen, die ja alle stimmen, wenn du in diesem Drama drin bist,
siehst du das noch nicht so. Im Nachhinein kann ich sagen, ja, er hatte sowas von recht. Und gleichzeitig sehe ich eben das Thema, dass Menschen ja schon mal so eine Blockade haben, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Erlebst du das auch? Und wenn ja, was würdest du sagen, sind die häufigsten Blockaden, die Menschen haben, wenn es darum geht, ihre Geschichte zu erzählen?
Ich glaube, ein wichtiges Thema ist Scham. Und das hatte ich auch. Das hatte ich auch, als ich damals geschieden wurde und auch bei der Insolvenz. Ich habe beide Male das Gefühl gehabt, es gibt hier so einen Stempel auf meiner Stirn, dass jeder sieht, insolvent. Hat es nicht geschafft. Hat es vermasselt, um es mal so platt zu sagen. Das ist natürlich Quatsch. Was man sieht, ist, dass derjenige keine gute Energie hat. Was man sieht, ist, dass derjenige ja vielleicht den Kopf so ein bisschen eingezogen hat oder die Schulter nicht gerade hat, weil er da eine große Last trägt. Das sieht man, aber man sieht nicht, dass derjenige da einen Stempel auf der Stirn hat. Das ist das, was man sich selber einredet, wo man sich für schämt. Und das hat damit zu tun, was du gesagt hast, dass der Insolvenz bis heute in Deutschland noch keinen guten Ruf hat, ob das noch immer problembehaftet ist, nennen wir es so. Auch wenn viel schon für das Scheitern, für das Anerkennen von Scheitern und dem, was daraus entstehen kann, getan wurde durch Fuck-Up-Nights und durch
Ja,
verschiedenste
das stimmt.
Veranstaltungsformate. Aber ich glaube, Scham ist das größte Thema. Auch ein Thema ist, andere aus dem eigenen Umfeld bloßzustellen. Das erlebe ich gerade selber bei meinem Buch. Und da geht es nicht um Bloßstellen, aber es geht darum, dass ich über meine Familiengeschichte erzähle oder über das, was meine Familie erlebt hat, wie sehr mich das geprägt hat und meine Muster. Und wie man das aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und in etwas Positives ummünzen kann. Traumata zum Beispiel, vererbte Traumata. Und da bin ich auch ganz, ganz sensibel, wie gehe ich damit um? Wie erzähle ich das, weil es mir ja nicht darum geht, mit dem Finger auf jemanden aus meiner Familie zu zeigen und zu zeigen, was die für ein Drama erlebt haben, sondern einfach zu sagen, ja, das war so. Da können die nichts für. Das war ganz dramatisch. Und das haben sie, ohne dass sie was dafür können, an mich weitergegeben. Und das erlebe ich gerade bei jemandem, der sehr gerne seine Biografie schreiben möchte, aber der eben auch sagt, es ist im Moment auch nicht der richtige Zeitpunkt.
Ich kann das sehr
Und
gut.
andere sagen auch, ja, ich konnte noch nicht darüber schreiben, als meine Eltern gelebt haben. Das sind schon auch ganz wichtige Punkte. Und dann natürlich, wie schreibe ich darüber, wenn es Menschen auch betrifft aus meinem Umfeld, ändere ich zum Beispiel Namen, obwohl die sich trotzdem vielleicht wiedererkennen. Aber wie schütze ich eben Menschen in meinem Umfeld? Das ist auch ein ganz, ganz sensibles Thema, was man nicht unterschätzen darf. Und dafür muss man sich auch die Freigaben holen. Für sich persönlich, damit man ein gutes Gefühl hat, aber natürlich auch aus rechtlichen Gründen. Und ich glaube, das sind schon so die Hauptthemen. Und dann kann es natürlich sein, je nachdem, was man erlebt hat, dass da wirklich auch rechtliche Konsequenzen dranhängen über das, was man eigentlich schreiben würde. Und was ich auch erlebe, ist bei jedem, der zwar eine ganz bewusste Entscheidung trifft, dass seine Geschichte ausführlich zu erzählen, dass der aber trotzdem, wenn es in die Veröffentlichung geht, wenn es darum geht, darüber öffentlich zu sprechen, in einem Podcast, auf Social Media, wo auch immer, und wenn es dann darum geht, das Buch auch wirklich zu veröffentlichen, dass dann alle sagen, oh Gott, das fühlt sich jetzt ganz schräg an. Nicht, weil sie es dann bremsen würden, das passiert nicht, sondern aus diesem Gefühl heraus, jetzt kommt wirklich der nächste Schritt, jetzt geht's richtig raus. Und jetzt mache ich mich, ich sag's auch ganz platt, nackig. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema dabei, wenn man über das spricht, was man erlebt hat. Und das hat sich für mich damals auch so angefühlt, dass man sich ein Stück weit nackig macht und gleichzeitig ist es genau das, was die anderen Menschen anzieht. Nicht das Entblößte, sondern dieses Gefühl, der andere zeigt was von sich, der macht sich, zeigt sich verletzlich und das macht ihn nahbar. Und deshalb kann ich mich ihm annähern und ihm von mir erzählen. Und ich glaube, das ist, oder nicht, ich glaube, ich bin davon überzeugt, das ist ein Automatismus. Dass, wenn jemand von sich etwas erzählt, der andere gar nicht anders kann, weil es so verbindend wirkt.
Ja, du hast das unglaublich schön gesagt und ich sehe das genauso. Und da Habe ich gerade, während du erzähltest, hatte ich so ein kleines Déjà-vu, wie es auch losgelöst von Biografien, wie es ja auch jedem geht, in den kleinen Sachen einen Post zu machen mit einer Ansicht, von der du weißt, sie polarisiert. Ich habe mich da selber auch ertappt zu einem Thema, habe ich erst, ich glaube, vor 3 Jahren öffentlich einen Post gemacht, weil ich da auch immer so ein Gefühl hatte, wenn ich das tue, dann da war auch so ein gewisse, diese Angst vor Ablehnung, die wir ja alle haben. Ja, bei mir war das das Thema. Ich habe mich, also mir war als junge Frau schon klar, ich möchte keine Kinder. Ich liebe Kinder, ja, ich liebe mein Patenkind sehr. Für mich war allerdings als junge Frau schon klar, das ist nicht mein Weg. Und als ich älter wurde, da wurde natürlich vom Umfeld gesagt, ja, und wann bekommst du denn Kinder? Und dann kamen diese Sätze, du wirst es bereuen, irgendwann einmal. Ich hatte allerdings nie dieses Bereuen-Ding, bin damit allerdings auch nie öffentlich rausgegangen. Und dann, das war in einer Coaching-Ausbildung vor Jahren. Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht in dem Bereich. Und dann sagte mir ein männlicher Unternehmer, Mensch, kam, darüber musst du mal erzählen. Und das war, ich meine, vor 3 Jahren wäre der Post rausgegangen. Und ich hatte richtig die Hose voll, als ich den losgeschickt habe. Weil natürlich habe ich gedacht, jetzt wirst du verurteilt, bis hin, du verlierst Kunden, die denken, was ist das denn für eine? Was dann passiert ist, war das genaue Gegenteil. Und das fand ich so, so beeindruckend, dass sich vor allem auch Frauen mit Kindern bei mir gemeldet haben und gesagt haben, dass sie das mega mutig finden, dass jeder ja auch das Recht hat, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Und eine Mutter zum Beispiel, die hatte 9 Kinder, die hatte mir dann geschrieben und ich fand das so schön. Es war immer ihr Wunsch. Sie wollte ursprünglich eine Fußballmannschaft haben. Ja, und sie schrieb mir dann, ja, Kam, du wirst von bestimmten Menschen verurteilt, weil du öffentlich sagst, meine Mission war es nie, eigene Kinder zu haben. Ich sage immer kinderfrei, weil kinderlos ist ja auch so ein bisschen der Mangel, die ist kinderlos, mit der stimmt was nicht. Und da sagte sie, ja, du wirst verurteilt, weil du sagst, ich führe ein kinderfreies Leben und auf mich wird gezeigt, wie kann man nur 9 Kinder haben. Also ich fand das, da ist so viel, das hat mir so viel gegeben und ich bin bis heute so dankbar. Deshalb finde ich ja auch dieses Thema dein Verlag so sehr spannend und wer weiß, wie wir da mal zusammenarbeiten. Und an der Stelle natürlich auch, weil die Zuhörer, da wird es mit Sicherheit jetzt schon welche geben, die denken, boah, an so etwas habe ich noch nie gedacht und ich wollte ja immer mal ein Buch und Biografie und bin drum rumgestruggelt. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann mir das vorstellen, wie gehst du dann vor? Also können dich Menschen kontaktieren? Ich setze das ja alles in die Shownotes. Aber was ist da der Weg? Gibt es da im ersten Step ein Beratungsgespräch, dass du guckst, wie können wir da zusammenarbeiten? Ich finde es mega, mega spannend. Also hol uns da doch mal ab. Wie ist da die Historie, wenn jetzt jemand sagt, das könnte ich mir auch vorstellen, ein Buch mit der Anja und ihrem Verlag zu veröffentlichen. Wie ist da der Ablauf?
Es gibt gar keinen festen Ablauf. Es ist so, dass die Menschen dann auf mich zukommen. Also jetzt vor kurzem hat einfach jemand über meine Webseite, ich habe ja zwei Webseiten, auch die Anja Kuhn und die Seite Lebensgeschichten Verlag. Und bei Anja Kuhn kann man einen Termin buchen, einen Kennenlerntermin. Und da hat dann jemand, eine Autorin, sofort einen Termin gebucht und hat gesagt, ja, ich habe von dir gelesen und gehört und ich kenne auch die Yvonne und habe ein Manuskript und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt. Genauso ist es aber, dass jemand, bei Yvonne war es so, sie hat meinen Podcast gehört, als ich letztes Jahr zum Welttag der Biografien darüber gesprochen habe, dass es diesen Verlag jetzt gibt, dass ich den gegründet habe, hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, wir waren schon vernetzt und hat gesagt, Anja, ich will gerne mein Buch schreiben. Können wir uns dazu mal austauschen? Und der Weg spielt keine Rolle, wie wir uns kennenlernen. Wichtig für mich ist, dass wir uns wirklich kennenlernen, dass die Chemie stimmt. Weil wir sprechen über ganz persönliche und teilweise auch sehr, sehr intime Dinge. Und nicht alles davon wird ja veröffentlicht. Aber es ist wichtig, dass ich das weiß, um den Menschen und seine Geschichte so nah wie möglich an ihm dran zu erzählen. Und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Yvonne hat sich für ein Buchmentoring entschieden. Das bedeutet, sie wollte selber schreiben, und hat aber gesagt, bitte sei an meiner Seite. Und jetzt schreibe ich für eine andere Kundin, die hatte mich auch in einem Podcast gehört, hat dann mit mir Kontakt aufgenommen, weil sie eigentlich ihre Geschichte im Podcast erzählen wollte. Jetzt schreiben wir gemeinsam ihr Buch. Da bin ich die Co-Autorin. Und bei dem dritten Projekt kann es eben sein, dass es da so ist, dass das Manuskript fertig ist und dass wir gemeinsam in die Endbearbeitung gehen, bevor es dann ins Korrektorat geht. Also ganz, ganz unterschiedliche Wege. Aber es ist wichtig, dass es matcht. Und ich mag dieses Wort matchen eigentlich nicht so, aber ich glaube, es gibt kein gutes deutsches Wort dafür. Bei matchen weiß man sofort, passt, ne? Ich finde, passt sagt es nicht so aus wie matchen symbolisiert, wie das, wofür matchen steht. Und es muss einfach das Gefühl von beiden Seiten da sein, dass sich beide wirklich öffnen können.
Ja, wie spannend. Ich kann mir das ist ja definitiv diese Sympathiefrage. Wenn du nicht mit jemandem auf einer Wellenlänge bist, finde ich, könnte ich mir ganz schwierig vorstellen. Ich glaube, da ich selbst sehr gerne schreibe, ich wäre auch diejenige, die dich kontaktieren würde, wird bezüglich eines Buchmentorings. Ich habe ja auch, das wissen die wenigsten von mir, einmal einen Roman geschrieben aus der Perspektive eines Hundes und morgen schlage ich wieder Purzelbäume. Der ist damals in einem kleinen Verlag veröffentlicht worden. Ich werde den Moment nie vergessen, als ich dieses Buch in der Hand hatte. Bei mir wäre jetzt heute allerdings eher eine Geschichte dran in dem Format, wie du das machst oder gekoppelt mit einem Fachbuch oder. Deshalb finde ich das gerade sehr spannend. Und egal, für was sich die Menschen entscheiden, ob Buchmentoring oder wie du sagtest, als Co-Autorin, gibt es denn da bestimmte Zeitabläufe? Weil ich ertappe mich selber immer dabei. Also ich gehöre das ja oft von Kunden auch kam. Wann kommt denn dein Buch auf das Fachliche bezogen und so weiter? Und ich sage immer, ach, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Also es ist dann ja so eine beliebte Ausrede, obwohl ich tatsächlich sehr gerne schreibe. Also meine Posts und so weiter, das mache ich wirklich sehr gerne. Ich habe als junge Frau auch neben dem Abi damals bei einer Zeitung gearbeitet, als freie Mitarbeiterin, habe Menschen interviewt. Du siehst, also irgendwo haben wir dann doch noch mehr Parallelen. Und deshalb würde mich da interessieren, weil klar, auch die Zuhörer hier, die meisten meiner Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, Thema Zeit, wissen wir alle. Was ist denn da realistisch oder was sagst du, um auch den Leuten so ein bisschen den Druck zu nehmen? Beim Buch denken, glaube ich, alle, jetzt muss ich mich in den Bergen einschließen, 6 Wochen Urlaub und erstmal nur von morgens bis abends schreiben, wie man das auch von manchen großen Autoren ab und zu mal hört, wenn die Interviews geben. Was würdest du denn sagen, ist realistisch jetzt für meine Zuhörer, Zuhörerinnen? Da ist jemand dabei, der sagt, boah, ich habe echt Bock drauf. Allerdings die Zeit. Also was würdest du so einem Menschen sagen? Was ist da realistisch, wenn ich heute entscheide, ich will mit dir arbeiten? Was würdest du mir da sagen? Wann ist das Baby draußen?
Darauf gibt es keine klare Antwort. Aber ich gebe ja gerne klare Antworten. Also es gibt halt Varianten und es hängt davon ab, wie man selber tickt. Weil ich glaube, ich habe auch schon gehört, da sitzt jemand, großer Speaker, der sehr viele Bücher pro Jahr oder insgesamt herausbringt, der sagt, ja, ich schreibe dann 2 Tage durch und dann ist das Buch fertig. Das mag sein, dass das so ist. Ich kann das zum Beispiel nicht. Wenn ich eine Lebensgeschichte schreibe, egal ob jetzt als Co-Writer oder als Ghostwriter oder als Buchmentorin begleite oder mein eigenes Buch, ich bin nach 2 Stunden leer. Das ist so.
Wird mir ehrlich gehen.
Und das ist mein Weg. Aber natürlich will man ja einen Termin festlegen. Oder vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich glaube, was wirklich sehr gut funktioniert, ist, sich ein festes Zeitfenster zu nehmen, wenn man so ein strukturierter Mensch ist. Was aber ganz wichtig ist, sich einen Termin zu setzen. Und ich habe jetzt gerade Beispiel mit einem Buch begonnen. Im Co-Writing, da führen wir eben Interviews. Da haben wir pro Woche ein Interview. Das geht auch, man könnte auch mehr Termine machen. Das ist aber bei mir jetzt gerade zeitlich nicht möglich. Wir treffen uns einmal pro Woche 2 Stunden. Auch das ist dann genug, wenn man 2 Stunden in seinem eigenen Leben nochmal tief eintaucht und ich als Fragenstellende, dann ist auch das intensiv genug. Und da haben wir gesagt, das Buch soll im Herbst erscheinen. Da gibt es jetzt noch nicht den konkreten Erscheinungstermin, aber Richtung Frankfurter Buchmesse. Die beginnt Anfang Oktober. Das bedeutet, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell man sein muss oder wie man dann fertig sein muss mit Schreiben, man sollte auf jeden Fall gute 4 Wochen für das Korrektorat und Lektorat einplanen. Und man braucht natürlich auch noch Zeit für den Buchsatz und dann die ganze technische Abwicklung, bis das Buch fertig ist. Das heißt, da sind auch locker 2,5, 3 Monate, die man dafür einplanen muss. Wenn man dann zurückrechnet, wann muss es geschrieben sein? Dieses Buch muss dann Mitte Juli fertig sein.
Ja, danke für die realistische Einschätzung. Es war auch so ein bisschen meine Vermutung. Ich finde es mega spannend, weil als wir uns auch getroffen hatten an diesem Netzwerkabend und da war ja sofort diese Chemie, die stimmte. Da bin ich nämlich auf dem Heimweg, da habe ich überlegt, wie toll das ist, was die Anja macht, weil, und da bin ich wieder auch bei den tollen Menschen, die den Podcast hören, eine gut erzählte Lebensgeschichte, und jetzt bin ich wieder beim Unternehmerischen, die kann mir ja auch beim Aufbau meiner Marke helfen. Also, was würdest du sagen, inwiefern ist es sogar ein USP, weil wir leben ja nun mal in Zeiten von ChatGPT und KI. Ich finde es im Moment gruselig bei Social Media. Jetzt gibt es im Moment wieder einen neuen Insta-Trend. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich finde ihn gruselig. Jetzt kann man natürlich sagen, ich mache das alles mit, aber ich glaube, alleine heute und ich konsumiere im Moment sehr wenig. Allerdings habe ich im Feed 5-mal diese KI-generierten Fotos gesehen, mit gefühlt 1:1 einem identischen Text. Und da denke ich, ist jetzt meine Vermutung, du bist da die Expertin, dass eine gut erzählte Lebensgeschichte gerade zukünftig beim Aufbau der eigenen Marke noch mehr helfen kann. Wie siehst du das?
Unterschreibe ich genauso, weil ich habe dazu selber auch neulich einen Beitrag gemacht, dass KI ist total wertvoll.
Ich sehe es auch so.
Und sie ist genauso gekommen, um zu bleiben wie das Internet,
Ja, genau,
wo ja auch viele
Internet.
Jahre noch viele
Genau.
Menschen gedacht haben, das geht vorbei. Ne? Nein, es ist gekommen, um zu bleiben und KI auch. Und KI, ich habe neulich einen Vortrag gehört, das fand ich total spannend. KI sollte man sehen wie ein Betriebssystem. Und das fand ich sehr cool,
Sehr schön,
zu
ja.
gucken, es schlägt mir nicht nur Textbausteine vor oder macht mir Strukturierungsvorschläge, sondern es kann sehr viel mehr. Ich nutze KI schon mal, wenn ich mit Formulierungen hänge. Aber meine Bücher und meine Beiträge sind echt. Und ich glaube, genau das ist es, dass die Menschen das echte mehr wollen. Mich hatte neulich eine Journalistin interviewt, für einen Zeitungsbeitrag und die hat dann gefragt, Frau Kuhne, die Zeiten sind so kurzlebig. Wir gucken so ganz kurze Clips und sind schon damit von der Länge überfordert. Und jetzt machen Sie genau das Gegenteil und gründen einen Buchverlag, wo Menschen Zeit brauchen, um sich auf eine Geschichte einzulassen. Dann habe ich gesagt, ja, und genau aus dem Grund, weil die Menschen wieder Sehnsucht danach haben, sich mit etwas intensiv zu beschäftigen. Überall entstehen gerade Buchclubs. Deswegen gibt es auch für mich oder habe auch ich jetzt ein Veranstaltungsformat entwickelt, wo wir online und auch in diesem Jahr noch später offline zusammenkommen. Nicht nur, um über das Buch zu sprechen und dann schlage ich die Brücke zu dem Thema Marke, sondern eben auch darüber zu sprechen, welche Botschaft hat denn das Buch? Das ist für mich ganz wichtig, dass das, was wir veröffentlichen, eine Botschaft hat. Und diese Botschaft schlägt die Brücke zu der Personal Brand des Autors. Und die Lebensgeschichte zeigt ja einfach, wo kommt ein Mensch her? Wie hat ihn auch die Jugend geprägt? Was hat es mit ihm gemacht? Mit der Person, wie haben die verschiedenen Wendepunkte, auch Wegbegleiter uns geprägt? Das ist eben auch von einem Mentor, Wegbegleiter erzählt. Und wo hat uns das hingeführt? Um zu zeigen, genau das ist möglich. Es gibt ein Zitat, das ich auf der Webseite stehen habe. Wenn du erzählst, was war, zeigst du, was möglich ist. Und es ist genauso. Indem wir unsere Geschichte erzählen und uns zeigen, zeigen wir einfach, was wir geschafft haben. Und das ist etwas, was eben auch nicht so gerne gemacht wird, weil wir jahrelang gehört haben, nein, nein. Wir wollen nicht sagen, wie toll wir sind. Das macht man nicht. Ne? Man gibt nicht an. Es geht nicht um Angeben. Es geht darum zu zeigen, wer bin ich und wofür stehe ich und was habe ich geschafft und was habe ich geschaffen. Auch das. Und das können wir nutzen, um unsere Brand aufzubauen. Und das Spannende ist ja, viele suchen immer nach einem USP und beschäftigen sich da Wochen, Monate lang mit, vielleicht auch mit Beratern. Das ist auch in Ordnung, aber ein wichtiger USP ist ja schon da und das vergessen ganz viele, nämlich die eigene Geschichte. Weil das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Das ist da. Es gibt keinen anderen, der das erlebt hat, was du erlebt hast. Ne? Es mag sein, dass andere Menschen auch Fitnessstudiobetreiber in der Insolvenz ihr Fitnessstudio aufgeben mussten. Ja, in der Corona-Zeit, Entschuldigung. Ja, gibt es. Aber keiner von denen hat sich dann entschieden, den Weg einzuschlagen, den du gegangen bist. Keiner. Das
Ja.
bist du alleine. Und das ist dein USP, deine Geschichte.
Boah, du hast es so schön gesagt. Da hatte ich gerade eine Gänsehaut nach der anderen. Und auch bei Geschichte, ich glaube, das hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Für mich war ja auch ein großer Wendepunkt. Ich habe 2016 zwei meiner Hunde parallel verloren, tatsächlich 10 Jahre her. Das war für mich auch nochmal ein wirklich kompletter Turning Point in meinem Leben. Und das ist ja auch etwas, da habe ich zum Beispiel damals auch gehadert, boah, wenn ich als Unternehmerin und ich war wirklich, es war eine ganz krasse Trauer für mich. Ich habe mir auch eine Trauerbegleiterin genommen, das waren Familienmitglieder. Die waren an meiner Seite und gleichzeitig denkst du dann, und die Kommentare kamen natürlich, mir hatte dann jemand geschrieben, ein Unternehmer, er wird das nicht verstehen, ich könnte mir noch 2 neue Hunde holen. Also solche Sachen kamen tatsächlich auch. Und auf der anderen Seite kamen aber tolle, ganz tolle Menschen auf mich zu, die gesagt haben, mir ist Ähnliches passiert, egal ob das ein Verlust war von Tieren oder andere Art und Weise. Und das, diese Wahrhaftigkeit, damit rauszugehen, hat für mich noch mal ganz viel geöffnet. Und das ist ja auch etwas, was so natürlich nur mir passiert ist, wo ich gerade denke, auch bei einem Buch, wir denken ganz oft, wie du sagtest, über USPs nach. Und deshalb finde ich, ist dein Format gigantisch. Und du gibst den Menschen ja eine tolle Möglichkeit, auch denen, die sagen, boah, ich bin nicht eher so der Typ, der gerne schreibt. Deshalb danke, dass du uns da so abgeholt hast. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt der Anja alle Kontaktpunkte nachher in den Shownotes, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die eigene Lebensgeschichte die Wahrnehmung von jedem verändert. Und gleichzeitig glaube ich, dass du auch Menschen oder bestimmt schon mal gehört hast, dass Menschen sagen, meine Geschichte ist nicht interessant genug. Wie gehst du damit um, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich glaube, meine Geschichte ist nicht interessant genug. Hast du das schon erlebt? Und du hattest es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wie gehst du dann mit den Menschen um?
Das habe ich schon oft erlebt, genauso wie diese Feststellung, ich habe ja nicht so viel zu erzählen. Beides stimmt nicht. Meistens ist es eher so, die Menschen haben ganz viel zu erzählen und dann zu gucken, dass man den roten Faden nicht verliert, das ist da, und die Struktur behält, das ist ganz, ganz spannend. Und ich habe nicht viel zu erzählen. Ich hatte letztes Jahr habe ich eine Story-Coaching verschenkt, und zwar zum 20. März, zum Weltgeschichtentag, habe ich gesagt, so, ne, ich verschenke Story-Coachings, wenn jemand will, meldet euch bei mir, bucht euch einen Termin, habe ich gleich diesen Link zu diesem besonderen Terminkalender dazu gestellt, und ich hatte, glaube ich, 4 oder 5, die sich darauf gemeldet haben. Und 3 davon haben gesagt, ja, eigentlich ist das, was ich erlebt habe, gar nicht so spannend. Und dann haben wir erzählt und ich habe Fragen gestellt und irgendwann gesagt, boah, Anja, du hast jetzt meinen Blick auf mich auch noch mal total verändert, auf das, was ich erlebt habe. Und ich hatte auch einen Kunden, der hat mich sofort angeschrieben und gesagt, ich möchte gerne meine Brand Story mit Ihnen schreiben. Ein Arzt, ein hochdotierter Professor, und der aus Österreich, und der hat gesagt, ich möchte gerne meine Geschichte schreiben. Und irgendwann sagte er, als ich ihm die geschickt habe, als sie fertig war, und ich baue die auf Basis der Heldenreise auf, das ist ja, wie gesagt, der dann so eine Kurzbiografie, 10 Seiten. Und dann sagt er, ja, ich finde die wirklich toll. Die zeigt mich genauso, wie ich bin, auch mit meinen Ecken und mit meinen Kanten. Das ist genau richtig. Und dann sagt er aber, eigentlich fehlt ja so ein wahnsinniger Wendepunkt. Dann habe ich gesagt, naja, aber Sie müssen ja nicht etwas konstruieren, was nicht da ist. Es hat halt gepasst, weil Sie immer vertraut haben. Sie haben immer dem Leben vertraut und die Dinge haben sich genauso entwickelt. Ich sage, und Ihr Wendepunkt ist doch, dass Sie gedacht haben, wie spezialisiere ich mich denn? Ich bin jetzt so ein 0815, ich übertreibe, ne? So ein 0815 Professor oder Arzt. Und dann hat er gesagt, habe ich gesagt, und dann haben Sie durch einen Mentor Ihren Weg gefunden, indem Sie heute ein Spezialist sind, der die Menschen aus weiter Ferne anzieht. Ja, so habe ich das noch nie betrachtet, hat er dann gesagt. Und habe ich gesagt, es geht nicht darum, dass man was total Wildes erlebt hat. Darum geht es einfach nicht. Es geht darum, zu zeigen, was hat das, was ich erlebt habe, was hat das verändert und wie bin ich damit umgegangen?
Sehr berührend. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist, glaube ich, etwas, was sich jeder auch mitnehmen kann, ja. Jeder hat für sich diese Turning Points. Das muss nicht mal Schicksal und Drama sein, ne? Und wenn wir ehrlich sind, also ich kann nur von meiner Generation sprechen. Ich bin ja ein 1975er-Kind, durfte im letzten Jahr mein erstes halbes Jahrhundert feiern. Ich sage immer, wir sind alle, und ich sage das liebevoll, wir sind alle zutiefst traumatisiert. Mit Trauma, da meine ich nicht, da denken alle immer an Missbrauch und so weiter, nur wenn wir allein die Rolle der Frau sehen, ja, wenn ich überlege, unsere Mütter, Großmütter, Urgroßmütter, meine Oma ist 98 geworden, war bis zum Schluss geistig topfit, was diese Frau alles erlebt hat. Und das Fatalste, was manche ja machen, ist zu sagen, wir verurteilen eine bestimmte Generation, ihr habt etwas nicht richtig gemacht. Ich sage immer, jeder hat zu dem Zeitpunkt das für ihn Richtige getan. Ich klammere jetzt mal die krassen Dinge wie Missbräuche und so weiter natürlich aus. Das ist etwas, was wir oft vergessen. Und deshalb finde ich, ist das natürlich auch etwas, was auch jeden Unternehmer prägt. Und leider rennt unsere Zeit total. Ich glaube, wir könnten hier 5 Stunden quatschen, liebe Anja. Als du gerade eben erzähltest von deinem Kunden, ich glaube, du hast ja auch dann zu jedem Kunden wirklich eine intensive Verbindung, was es ja auch besonders macht. Wie ist das dann, wenn du so ein Baby loslässt, wie zum Beispiel bei der Yvonne, wenn das Buch fertig ist? Ihr geht ja dann sicherlich auf andere Art und Weise immer noch weiter zusammen. Nur was sind da deine Wünsche für die Zukunft deines Kunden? Denkst du dann, oder ist da in dir drin dieses Ding jetzt, geh raus, berühr die Welt, knall Dellen ins Universum? Ich sag's jetzt ganz trivial, oder ist da eher dieses Thema dann drinne, ich wünsche dir jetzt, dass du dadurch für dein Business in dem Fall, dass du da einfach eine größere Reichweite erzielst, ist es eine Kombination aus allem? Das habe ich nämlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute vielmehr der Gedanke ein, wie ist das eigentlich? Was wünschst du da deinen Kunden?
Beides, tatsächlich beides. Also ich wünsche mir, dass die Geschichten gesehen werden, die Geschichten und die Erzähler, dass sie gesehen werden und dass sie die Menschen berühren und dass sie bei den Menschen was verändern, die die Geschichten hören und lesen. Und natürlich wünsche ich ihnen auch Erfolg. Und ich kann sehr gut loslassen. Das ist auch eine Stärke von mir. Ich klammere mich nicht an die Dinge, aber unsere Reise ist dann ja nicht zu Ende. Um beim Beispiel von Yvonne zu bleiben. Es gibt jetzt, wir haben verschiedene Lesungstermine, die wir auch gemeinsam bestreiten werden. Darauf freue ich mich einfach sehr. Wir
Ja.
sind im regelmäßigen Austausch. Jetzt gibt es den ersten Termin für das Veranstaltungsformat Kapitel 1. Das findet mit ihr statt, weil der Veranstaltungstermin ein Meilenstein, also ein Jahrestag für sie ist, der Jahrestag für ihren Wendepunkt. Und ja, wir haben dann einfach eine besondere Verbindung. Das ist so. Das ist einfach so.
Magie, das glaube ich ganz sicher, dass da auch Magie durch entsteht. Ne? Das fiel mir spontan gerade ein, als du das sagtest. Vielen, vielen Dank auch dafürs Teilen. Und eine Sache noch, das interessiert mich sehr. Welche Elemente braucht für dich denn eine Lebensgeschichte unbedingt, um zu berühren?
Man könnte natürlich jetzt so ganz platt sagen, alles, was wir so brauchen, ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Drama, aber damit meine ich nicht das große Drama. Ich glaube einfach, dass es automatisch da ist, weil kein Mensch hat ein Leben, das so gleich verläuft. Mag es geben, ganz wenige haben das. Aber die meisten Menschen, die natürlich zu mir kommen, sind ja Menschen, die auch wahnsinnig viel bewegen wollen. Und die haben viel erlebt, weil das ist einfach so. Wenn ich viel bewegen will, gehe ich mehr Risiken ein, ergreife ich mehr Chancen, habe ich den Mut, Dinge anzupacken. Die haben definitiv von all dem was erlebt. Da gibt es immer was mit Wendepunkten, kleine, große. Da gibt es immer was was mit Liebe zu tun hat, weil letztendlich die Liebe gehört ja zu unserem Leben dazu. Und das muss nicht unbedingt die partnerschaftliche Liebe sein. Es kann auch eine sehr enge Freundschaft sein, die einfach eine ganz wichtige Rolle spielt in einem Leben. Ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viel. Aber es gehört schon so dazu, weil die großen Kinoblockbuster oder auch die riesengroßen Bucherfolge, haben all diese Zutaten, haben all das. Wenn wir was eine wirklich tolle Torte backen, um diese Metapher mal zu benutzen, weil ich Torte liebe. Wenn wir eine wirklich tolle Torte backen, trotze ich einfach all den Gesundheitsthemen und sage, da muss einfach gute Butter rein, da muss einfach Zucker rein und in meinem Fall unbedingt auch was mit Schokolade. Und eine Torte braucht Sahne auch als verbindendes Mitglied. Und wenn dann obendrauf noch so ein Tupfer kommt mit einer Kirsche, dann ist es auch genau das, was wir im Leben haben. Und manchmal sinkt die Kirsche ein, ne? Oder manchmal hält die Gelatine nicht. Genauso ist es im Leben auch. Wenn wir das nicht richtig ordentlich verrühren und nicht richtig die Zeiten abmessen, dann geht die Torte schief und so ist es im Leben auch. Und irgendwie braucht es all das. Für ein gutes Rezept braucht man gute Zutaten und Liebe, damit es wirklich ganz köstlich schmeckt. Das ist irgendwie, finde ich, gehört auch dazu. Und ja, auch mal was, was nicht gelingt.
Welch wunderschöne Worte und perfekt zum Einleiten einer kleinen Frage-Antwort-Runde. Ich habe nämlich zum Abschluss unseres Interviews noch eine kleine Frage-Antwort-Runde. Bitte nicht zerhirnen, einfach ganz spontan antworten. Bist du bereit, liebe Anja?
Ich bin bereit.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Buch schreiben oder Podcast aufnehmen?
Buch schreiben.
Meer oder Berge?
Beides.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Ah, Nachteule.
Struktur oder kreative Freiheit?
Beides.
Cool. Biografie lesen oder Roman verschlingen?
Beides.
Bühne oder leises 1:1 Gespräch?
Auch beides.
Cool, ich kenne das. Handschriftlich schreiben oder direkt digital?
Beides.
Sicherheit oder Risiko?
Ah, ich gehe schon gerne ins Risiko.
Deine Lebensgeschichte in 3 Worten?
Vielseitig, aufregend. Aber das Dritte ist schwierig. Vielseitig, aufregend. Ich habe gerade gedacht, tränenreich, aber es gibt ja auch schöne Tränen.
Vielseitig und aufregend ist doch schön, dann sind es 2.
Tränenreich darf man ruhig auch nehmen, weil finde auch Glückstränen einfach was Tolles.
Ich habe geweint vor Glück, da gibt es doch sogar ein Lied. Liebe Anja, welch wunderschönes Interview mit ganz viel Mehrwert für alle Menschen, die hier zuhören. Ich setze euch natürlich alle Kontaktmöglichkeiten zu der lieben Anja in die Shownotes und ich würde mir wünschen, wenn hier weitere tolle Bücher entstehen. Es war mir eine Riesenfreude und Riesenehre, mit dir dieses Interview zu führen. Vielen Dank, liebe Anja.
Ich danke dir für die tollen Fragen, für die wunderbare Atmosphäre und ich freue mich einfach, dass wir uns begegnet sind und dass wir uns hoffentlich bald auch mal wieder persönlich begegnen.
Ich mich auch, liebe Anja. Vielen, vielen Dank.